Die Texte für die heutige Predigt stehen im Buch der Psalmen und im Hebräerbrief. Ich lese aus Psalm 63, einem Psalm Davids, als er in der Wüste war. Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Es dürstet meine Seele nach dir. Mein Leib verlangt nach dir aus trockenem, dürrem Land, wo kein Wasser ist. Darum halte ich Ausschau nach dir im Heiligtum, um deine Macht und Herrlichkeit zu sehen. Denn deine Gnade ist besser als Leben. Darum preisen dich meine Lippen. Ich werde dich loben mein Leben lang, in deinem Namen die Hände erheben. Wie von Fett und Mark wird meine Seele gesättigt werden, und mit jubelnden Lippen wird mein Mund dich preisen. Und aus dem 11. Kapitel des Hebräerbriefs, die Verse 8 bis 13. Aufgrund des Glaubens gehorchte Abraham dem Ruf, wegzuziehen in ein Land, das er als Erbe erhalten sollte. Und er zog weg, ohne zu wissen, wohin er kommen würde. Aufgrund des Glaubens hielt er sich im verheißenen Land wie in einem fremden Land auf und wohnte mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung, in Zelten. Denn er erwartete die Stadt mit festen Grundmauern, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Aufgrund des Glaubens empfing er auch mit Sarah trotz seines hohen Alters noch die Kraft, Nachkommen zu zeugen, denn er hielt den für treu, der die Verheißung gegeben hatte. So stammen denn auch von einem einzigen Menschen, dessen Kraft bereits erstorben war, so viele Menschen ab, zahlreich wie die Sterne am Himmel und der Sand am Meeresstrand, den man nicht zählen kann. Diese alle sind voll Glauben gestorben, ohne das Verheißene erlangt zu haben. Nur von fern haben sie es gesehen und begrüßt. Und sie haben bekannt, dass sie Fremde und Gäste auf Erden sind.
Guten Morgen, ich spreche ein Gebet. Himmlischer Vater, danke für den Morgen. Danke, dass wir die Zeit haben, nach der Sommerpause mal wieder hier zusammen zu sein und diesen Raum und diesen Ort haben, um uns ja zu öffnen für dich und aus deinem Wort zu hören. Und wir bitten dich darum, dass du uns etwas sagst über dich und was es bedeutet, an dich zu glauben. Amen. Thomas Merton, der bekannte katholische Geistliche des 20. Jahrhunderts, hat gesagt, das ganze Leben ist eine Suche. Wir sind ständig unterschwellig in allem, was wir tun, irgendwie auf der Suche. Und er nennt als Grund für diese Behauptung, dass wir als Menschen eine Ahnung davon haben, dass es einen Sinn für unser Leben gibt. Eine Ahnung von Sinn, aber eben auch nur eine Ahnung, keine Gewissheit. Und er sagt, wenn es von Anfang an klar wäre, was unser Sinn wäre, dann gäbe es nichts zu suchen und nichts zu erstreiten, dann würde man das eben einfach dann machen. Und genauso, wenn es von Anfang an klar und sicher wäre, dass es keinen Sinn für unser Leben gibt, dann gäbe es auch dadurch nichts mehr zu suchen eigentlich, dann müsste man sich einfach damit abfinden und eben ohne Sinn arrangieren. Aber genau, weil es eben nur ein Erahnen ist, dass es vielleicht einen größeren Sinn und Auftrag für das eigene Leben geben könnte, genau deswegen gibt es diese Spannung und gibt es diese menschliche Suche, das Leben lang das so für sich zu finden, eine Ruhelosigkeit, um das für sich zu klären, ein immer weiter suchen und fragen. Fand ich einen interessanten Gedanken, und die Frage ist, was hat das eigentlich mit der Erfahrung des Glaubens zu tun? Jemand könnte sagen, ich dachte immer, der Glaube sei die Antwort auf die Suche. Das Ende der Suche ist Ankommen bei Gott. Ich dachte immer, an Gott zu glauben ist endlich Gewissheit zu haben und die Wahrheit zu haben und zu wissen, wie das Leben geht, die große Ruhe zu finden. Ich dachte, Suchende, das sind die, so nennen wir die, die noch nicht glauben oder vielleicht gar nichts damit zu tun haben und einfach so in allen möglichen spirituellen Dingen nach Sinn des Lebens finden, suchen. Aber wenn ich Christ werde, dann komme ich doch an, oder? Und genau diese Vorstellung, dass das Glauben letztlich haben bedeutet, genau diese Vorstellung fordert unser heutiger Bibeltext, eigentlich beide Bibeltexte heraus und ziemlich grundlegend heraus. Der erste Text, den wir gerade gelesen haben, ist ein Psalm und das heißt, er ist ein persönliches Gebet, also ein direkter Einblick, wie jemand für sich Glauben erlebt hat. Und es ist das Gebet von nicht irgendjemandem, sondern von David, von einem der geistlichsten Menschen, von dem die Bibel uns berichtet, dem sogenannten Mann nach dem Herzen Gottes, sozusagen ein Profi, ein Veteran im Glauben. Und wie gesagt, das Gebet, der Psalm gibt uns Einblick, wie er die Verbindung mit Gott wahrgenommen hat. Und was wir lesen ist, dass dieser bereits jahrelang mit Gott verbundene David sogar eher seinen Glauben als eine Suche beschreibt. Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Nicht Gott, du bist mein Gott, den ich habe. Nicht Gott, du bist mein Gott, dessen ich mir sicher bin, sondern den ich suche. Und in Vers 3 sagt er es auch nochmal mit einem anderen Wort, nämlich da sagt er, ich halte Ausschau nach dir. Nicht ich treffe dich, nicht ich finde dich, sondern ich halte Ausschau nach dir. Also David beschreibt seine Glaubenserfahrung hier in diesem Psalm ganz stark als eine Suche nach Gott. Und das kann uns deutlich machen, dass Gott zu suchen ein ganz entscheidender Teil normaler Glaubenserfahrung ist. Ein entscheidender Teil dessen, was es im Alltag bedeutet zu glauben. Und zwar offensichtlich auch nach Jahren enger Verbindung mit Gott, also für alle von uns. Auf der Suche zu sein nach Gott ist nicht Gott zu haben, ist nicht alle Antworten bereits zu kennen, auch Gott nicht immer zu erleben, sondern eben Gott zu suchen. Genauso stellt sich, glaube ich, sehr oft für uns der Glaube dar. Und ich habe mich so gefragt, was eigentlich unser gemeinsames Grundbekenntnis hier sein könnte als Gemeinschaft heute Morgen in diesem Raum. Und ich würde sagen, das wäre doch eigentlich auch unser gemeinsames Grundbekenntnis oder könnte dafür dienen, zu sagen, Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Und deswegen möchte ich heute mit euch über diesen Charakter des Glaubens etwas tiefer nachdenken, eben über Glauben als eine Suche. Ja, das Besondere an einer Suche, der Treibstoff der Suche und die Praxis der Suche. Was ist eigentlich das Besondere am Suchen? Das Besondere ist, dass man etwas Wichtiges, was man eben sucht, nicht hat, nicht wahr? Einfach noch nicht wirklich greifen kann. Man hat zwar vielleicht eine Ahnung davon oder eine Sehnsucht danach, irgendeinen ersten Anhaltspunkt, sonst würde man gar nicht auf die Suche gehen, man hat es aber eben noch nicht. Also zu suchen ist ein Gegenteil von haben, zumindest nicht in der Fülle, wie man es sich wünscht. Und genau dieses Nichthaben des Suchens bedeutet natürlich auch eine gewisse Unsicherheit, weil man eben noch sucht. Man hat weder das Neue schon in der Hand, auf dessen Spur man ist, man hat aber auch das Alte, den alten Status quo, mit dem man ja irgendwie nicht zufrieden war, hinter sich gelassen, die alten Sicherheiten. Also zu suchen ist eigentlich dieser unkomfortable Ort zwischendrin. Ein Modus, das nicht wirklich haben und greifen können oder nur ein Teil davon. Und genau darin liegt die Unsicherheit. Und ist es nicht interessant, dass nun ausgerechnet das hier in unserem Text eine Beschreibung von Glauben ist? Finde ich persönlich super interessant. Eine Beschreibung dessen, was es heißt, Gläubiger, Gottgläubiger zu sein, zu suchen und nicht zu haben. Mit dieser Definition bedeutet Glauben eben nicht unbedingt Sicherheit. Nicht alle Antworten zu haben, nicht mit voller Gewissheit daherzukommen, sondern eben zu vertrauen, zu ahnen und ja, zu suchen. Ich kann mir vorstellen, dass das manche unter uns auch entmutigen kann, den Glauben so zu definieren mit diesen Passagen. Diese Definition, Perspektive auf den Glauben, dass jemand denkt, Mist, ich dachte immer, Glauben ist eben haben und das hat mich auch inspiriert daran und ich schätze auch an geistlichen Leitern, wenn sie mit so einer unbändigen Sicherheit auftreten und mir sagen können, was das jetzt nun das Richtige ist über die Welt und über mich und über Gott. Und als Reaktion darauf würde ich sagen, dass sicherlich diese Zuversicht im Glauben und die Sicherheit im Glauben, dass das auch einen wichtigen Platz in der Glaubenserfahrung hat und auch die Bibel spricht an Stellen davon. Aber heute möchte ich euch eben in diese Sucherfahrung hineinnehmen, denn dieser Charakter des Glaubens ist in der Bibel extrem prominent, viel prominenter als wir eigentlich denken. Ja, unser ganzer Glauben an sich basiert, wie übrigens auch der Glaube der anderen beiden großen monotheistischen Weltreligionen, auf einer zentralen Gründungsgeschichte, nämlich auf der Geschichte von Sarah und Abraham, die ersten Leute in der Bibel, zu denen Gott kontinuierlich gesprochen hat. Ihre Geschichte ist die erste große Lebensgeschichte, die uns ab dem 11. Kapitel in der Bibel präsentiert wird, an der wir lernen sollen im Prinzip, was Glaube ist. Auch wir sind Kinder Abrahams, sagt später der Apostel Petrus. Und diese Gründungsgeschichte, die man ausführlich in den ersten Kapiteln eben lesen kann, wird in unserem zweiten Bibeltext von heute so zusammengefasst aus neutestamentlicher Perspektive. Und jetzt, was ist die Essenz dieser Gründungsgeschichte für uns? Die Essenz ist, dass Abraham und Sarah von Gott auf eine Suche geschickt werden. So kann man das bezeichnen. Auf eine Suche nach einem Land, was sie weder haben, noch von dem sie wüssten, wo es eigentlich ist. Hebräer 11, Vers 8, da steht, aufgrund des Glaubens gehorchte Abraham dem Ruf, wegzuziehen in ein Land, das er als Erbe erhalten sollte, und er zog weg, ohne zu wissen, wohin er kommen würde. So viel zum Thema Sicherheit. Und auch, es ist genau dieser Ausdruck der Mittelposition des alten Verlassens, das Neue noch nicht kennen. Also Abraham und Sarah, als Abraham und Sarah noch nichts mit Gott zu tun hatten, vor dem Ruf, hatten sie Sicherheit. Sie hatten ein stabiles Leben aufgebaut. Sie waren wohlhabend, sie waren nicht weit weg von ihrer Pensionierung oder dem Äquivalent, was es damals eben war. Sie hatten ein klar definiertes Zuhause. Aber ab dem Moment, wo Gott in ihr Leben tritt, beginnt die Suche und beginnt das Nichtwissen. Anders gesagt, erst mit dem Moment, wo Gott eben zu ihnen spricht, beginnt Unsicherheit. Ist doch verrückt eigentlich, oder? Gott ruft sie in eine Suche, die ihr ganzes Leben andauern wird und ihr bisheriges Haben in Frage stellt. Also für die Gründungspersönlichkeiten unseres Glaubens war das die erste Erfahrung dessen, was es heißt, an Gott zu glauben. Eine ungewisse Suche. Ja, Abraham hatte einen begründeten Anfangsverdacht, eine Ahnung durch diesen Gottesmoment, den er gehabt hat. Aber dann, Zitat, eben zog er los, ohne zu wissen, wohin er kommen würde. Also das ist das erste Bild, an dem wir lernen sollen, worauf wir uns einzustellen haben, wenn wir mit Gott unser Leben lang unterwegs sind. Und nun könnte man zurückfragen, aber ist das wirklich so grundsätzlich? Ist Abrahams Erfahrung wirklich geeignet als eine Definition unserer Glaubenserfahrungen mit Gott bis heute? Glauben als Suche. Und mit dieser Frage blättert man dann in der Bibel weiter und kommt an den Anfang des Neuen Testaments, in die ersten Evangelienkapitel hinein. Und auch dort machen Menschen eine Art Gründungserfahrung, was Glauben bedeutet, nämlich die ersten Jünger, ja, die zum ersten Mal lernen, was es bedeutet, an Gott im Fleisch, an Jesus Christus zu glauben. Und rekapitulieren wir gemeinsam, was passiert. Was ist die erste Erfahrung, die sie nun machen? Es ist eigentlich ganz ähnlich wie bei Abraham und Sarah. Auch die Jünger hören einen Ruf, werden von Jesus buchstäblich gerufen, komm, folge mir nach. Heraus aus ihrer bisherigen Sicherheit und hinein in eine völlig unklare und nebulöse definierte Suche. Irgendwas mit Menschenfischern werden. Ja, eine große Leinwand, auf der bis heute Pastoren, wenn sie die Stelle auslegen, alles Mögliche drauf projizieren. Bis zuletzt sind sie am Rätseln, wer Jesus wirklich ist. Sie sind nie in der Position, wirklich zu haben. Aber das stört sie nicht. Weil sie sind fasziniert von Jesus, sie haben eine Ahnung von ihm und das reicht erstmal aus. Und mit diesem Bild wird uns also im Neuen Testament Glauben vorgestellt und ich finde, es ist ganz ähnlich wie bei Abraham. Praktizierter Glaube als eine relativ unsichere Sucherfahrung, kompensiert nur durch das Wissen, dass Jesus in meiner Nähe ist. Und nun könnte man auf den Gedanken kommen, dass diese Erfahrung aber vielleicht nur der Anfang des Glaubens ist. Aber hinten raus kommt dann die große Sicherheit und das Haben. Suche sozusagen nur so lange, bis ich zur Glaubensreife komme. Aber auch das passt irgendwie nicht zu dem, was uns unsere Präpassage via Abrahams Geschichte über die Natur des Glaubens sagt. Denn da steht ganz interessant in Vers 9, dass selbst als Abraham dann im versprochenen Land angekommen war, er sich immer noch nicht am Ziel gefühlt hat. Immer noch wie ein Fremder und Umherreisender war, immer noch in Zelten lebte, eine perfekte Metapher für Suche. Aufgrund des Glaubens, ich zitiere, also aufgrund des Glaubens sieht er sich dann selbst im verheißenen Land wie in einem fremden Land auf und wohnte in Zelten, denn er wartete die Stadt mit festen Grundmauern, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Heißt, selbst das nächstgrößere Level in seiner Geschichte mit Gott, selbst das Ankommen im versprochenen Land und wir können das vielleicht übertragen als das Ankommen im Glauben, das Fest, sich getauft sein, sich dazu outen, dazu stehen, ich bin Gläubiger. Für Abraham war selbst das Ankommen in dem versprochenen Glaubensland noch nicht das Ende seiner Suche nach Gott und des Suchmodus. Und das wird nochmal ganz dramatisch deutlich in Vers 13 in diesem Hebräer-Text, wo es heißt, sie alle sind vor Glauben gestorben, ohne das Verheißene erlangt zu haben. Nur von ferne haben sie es gesehen und begrüßt und sie haben bekannt, dass sie Fremde und Gäste auf der Erde sind. So fasst uns der Hebräerbrief praktizierten Glauben zusammen. Glauben als Suche bis zum letzten Atemzug. Sie alle sind gestorben, ohne das Verheißene erlangt zu haben, ohne voll erreicht und angekommen zu sein, sondern höchstens von ferne haben sie das Eigentliche ihres Glaubens gesehen und begrüßt. Das heißt, sie haben Erfahrungen mit Gott gemacht, sie haben schon Wahrheit und Fülle geschmeckt, wir kommen gleich im nächsten Punkt nochmal drauf zurück, aber es war immer so ein bisschen wie aus der Ferne es nur zu sehen und nur begrüßen zu können, ein bisschen eben wie Gäste und Fremde zu bleiben bis zum Schluss, selbst in der eigenen Glaubenserfahrung. Das ist die Metapher, mit der man das gut zusammenfassen kann. Also so wie der Hebräerbrief das beschreibt, bleibt echter Glaube, selbst für die größten Glaubenshelden, immer auch mit einem Teil Unsicherheit verbunden und mit einem Teil Nichthaben, mit einem Teil Suche, nur von Ferne sehen, nur ahnen. Diese Erfahrung, wie sie jetzt beschrieben sind, bis zum Schluss. Wenn wir versuchen, das für uns zusammenzubinden, was das bedeutet. Ich glaube, für uns bedeutet das, dass an Gott zu glauben wahrscheinlich niemals die Erfahrung sein wird, wirklich alles zu haben. Ja, volle Sicherheit, volles Wissen um Gottes Präsenz, alle Antworten, hundertprozentig überzeugt zu sein. Sondern die Grunderfahrung des Glaubens an Gott ist eher zu ahnen, dass da etwas ist, einen begründeten guten Anfangsverdacht zu haben und dann ein Leben lang mehr davon zu suchen. Ja, mehr von Gott in meinem Leben. Ein Unterwegssein, ohne bereits das Ziel auch zu kennen, ja, zwischengestellt zwischen meinen alten Sicherheiten und dem Neuen, von dem ich erst gerade nur mehr und mehr schmecke. Und selbst wenn ich dann mal im eigentlichen Glaubensland angekommen bin, vielleicht auf eine nächste Reifestufe komme, selbst dann noch immer mit diesem Gefühl unterwegs zu sein, wie in Zelten zu sein. Das ist das Bild. Und vielleicht verunsichert das auch jemanden hier, habe ich mir gedacht. Aber ich denke wirklich, das ist das Bild, wie uns Glaube hier beschrieben und vorgestellt wird, eben suchender Glauben. Und zugleich denke ich, dass es heute Morgen auch bestimmt eine ganze Reihe Leute hier unter euch gibt, die sich damit sehr wohl identifizieren können. ja, Leute von euch, die offene Fragen kennen, Unsicherheit im Glauben kennen, dieses Dazwischenstehen zwischen der Sicherheit, die andere Menschen um mich herum haben, weil sie nicht glauben und meinen Glauben auch anschießen und wie eine feste Burg zu haben scheinen aus dieser Perspektive heraus, und auf der anderen Seite, wo ich aber auch noch nicht bin, ist 100% alles sofort verteidigen können und alles widerlegen können und zu sagen, nee, aber du hast nicht recht und ich beweise es dir jetzt. Nein, genau eben dazwischen zu stehen. Und das als Existenz über Jahre hinweg meines Glaubens zu erleben. Und da finde ich es ermutigend zu leben, zu lesen, dass selbst die großen Veteranen des Glaubens bekannt haben, wie der Text es hier sagt, bekannt und bestätigt haben, dass auch für sie Glauben oft ein Suchen gewesen und geblieben ist. Ein Sehnen von Ferne, ein Begrüßen, aber ein noch nicht angekommen sein. Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Ich ahne genug von dir, um zu sagen, du bist mein Gott. Aber ich habe zu wenig von dir, um zu sagen, Gott, du bist mein Gott, den ich schon habe oder den ich immer habe. Stattdessen suche ich dich wieder neu, halte Ausschau nach dir. Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Der Treibstoff von Suche ist mein zweiter Punkt. Wie kriegen wir die Kraft und den Elan für diese Suche, der uns immer weiter auf diesem Weg ziehen und gehen lässt? Zu suchen heißt, finde ich Gott sei Dank in diesen Texten andererseits, das ist das nächste sehr Ermutigende hier eigentlich, aber auch nicht gar nicht zu haben. Sondern eine Suche lebt stattdessen, so wie es hier beschrieben wird, davon, bereits etwas zu haben und entlang des Weges auch immer wieder Dinge zu erleben. Bisher haben wir ja eher über diese unsichere Seite des Glaubens gesprochen, aber zu dieser Unsicherheitserfahrung gehört auch dazu, dass Gott sich doch hier und da eben bemerkbar macht. Dieser Aspekt wird deutlich zum Beispiel in dem Hebräerbrief, in der Abrahamsgeschichte, darin, dass Abraham nicht immer auf der Wanderung bleibt, sondern eben doch in seinem Land ankommt, selbst wenn er noch im Zelt dort bleibt. Es wird auch darin deutlich, dass Abraham und Sarah Gott sehr stark erleben in der Geburt ihres Sohnes Isaak. Auch das wird ja hier beschrieben. Das Gleiche wird auch in dem Psalm ausgedrückt, dadurch, dass Gott gesagt wird, dass es ja ein Heiligtum gibt. Und dass es auch offensichtlich für den Psalmbeter sich lohnt, in Vers 3 zu sagen, dass er dorthin geht und nach Gott Ausschau hält. Auch die Sehnsucht nach Gott, von der der Psalmbeter spricht, zeigt, dass er schon weiß, dass Gott der richtige Adressat ist. Und wie er spricht davon, wie David diesen Psalm aufsetzt, zeigt auch, dass er die Fülle, die man in Gott haben kann, entlang des Weges wahrscheinlich erlebt hat. Denn er spricht sehr mit guten Bildern davon, ja. Er spricht zum Beispiel davon, dass Gnade größer ist als Leben, also so wie ein Verzückungsmoment, das muss man, glaube ich, erlebt haben. Und er spricht davon, dass die Gotteserfahrung ein Sättigen ist wie von Mark und Fett, in Vers 6. Also dieser Psalmbeter David weiß davon, er hat das erlebt, auch wenn er es gerade erst am Suchen ist oder neu am Suchen ist, er kennt das aber. Und übrigens, ist das eine interessante Metapher, oder? Die David hier in Vers 6 benutzt für erfüllende Momente mit Gott entlang des Weges. Wie von Mark und Fett wird meine Seele gesättigt werden von dir. Ja, ich denke da zum Beispiel an die Vorbereitung vor 2 Jahren, als wir unseren 10. Geburtstag, den wir in der Heeresbäckerei auf der Köpenicker Straße gefeiert haben. Da gab es viel aufzubauen, Hebebühne, viel zu bewegen. Und nach ein paar Stunden kam jemand in die Ecke und hatte Fettbrote gemacht mit Riebenschmalz und Salz und Gurken. Und irgendwie ist das nicht unbedingt das, was ich mir zu Hause machen würde, so ein Fettbrot. Aber in dem Moment war es irgendwie das Genialste, was man anbieten konnte für die Horde von Leuten, die da irgendwie am Arbeiten waren, diese Fettbrote. Weil sie einfach den Hunger perfekt stillen und es ist einfach das Salz und es ist einfach super. Und es ist genau diese Erfahrung oder dieses Bild, dieser Geschmack, der hat was mit diesem Bild zu tun, was hier gebraucht wird, dass die Gotteserfahrung einen satt machen kann wie von Mark und Fett im inneren Menschen. Und es ist auffällig in der Sprache der Bibel, dass immer wieder Essensmetaphern benutzt werden, um Erfahrungen mit Gott zu beschreiben. Ja, Jesus, der sich als das Brot des Lebens bezeichnet, als das Wasser, was nicht mehr Durst macht, sich in Verbindung mit dem Wein bringt, der belebenden und auch erheiternden Wirkung des Weins. Wieso erscheinen gerade diese Bilder hier so oft? Und die Antwort ist, glaube ich, weil Die Teilerfahrungen, die wir im Prozess unserer lebenslangen Suche mit Gott machen, können so am besten beschrieben werden. Ja, es sind erfüllende Momente, wenn ich einen Teil von Gott erlebe. Erfahrungen, die die Seele sättigen. Selbst wenn ich es nur aus der Distanz sehe, es ist ein Erfülltwerden, ein Belebtwerden, ein Erfreutwerden. Es erfüllt mich für längere Zeit. Also eine Gotteserfahrung entlang der Suche ist nicht das Gleiche offensichtlich, das ist nicht der Punkt wie ein Fettbrot, aber es ist die treffendste Beschreibung. Gottes Erlebnisse sind in dem Bild gesprochen sozusagen wie ein Powerbar auf dem Weg von diesem Marathon des Glaubens, auf dem ich unterwegs bin. Wie eine Zwischenstation, wo ich meinen Energietrink bekomme. Man hat sie nicht immer, aber man hat sie manchmal entlang des Weges. Aber auch hier ist irgendwie, finde ich, im Zusammenhang mit Glaube als Suche wichtig, die Perspektive zu halten. Wenn du solche Momente nie hast, ist was nicht in Ordnung, aber wenn du es andauernd hast, dann bist du in einer speziellen Phase. Es ist nicht normal. Ja, wie beim Marathon, die Refreshing-Stationen kommen nicht ständig. Sie sind nicht dicht an dicht an dicht, sondern sie kommen nur manchmal und man holt sich seine Erfrischung ab. In meiner Sommerpause, würde ich sagen, hatte ich vielleicht einen halben so einen Erfrischungsmoment. Ich hoffe, vielleicht haltet ihr ein paar mehr. Ich hatte einen halben, ist auch schon mal nicht schlecht. Mein letzter wirklich intensiver Moment mit Jesus war vor der Sommerpause in England, vor zwei, drei Monaten in einer Kapelle. Ich war in Cambridge, wo ich so einen einwöchigen Schulungskurs mitgemacht habe an der Universität. Und die Erfahrung, die ich dort gemacht habe, den Einblick, den ich gekriegt habe, ist, dass es natürlich ein sehr prestigeträchtiger Ort ist, wo viele schlaue Menschen hinkommen, um etwas für ihre Karriere zu tun. Und es dann auch natürlich ganz schnell geht, dass man in einen so sehr selbstgefälligen oder selbstzentrierten Modus kommt. Man kann das natürlich dort auch leicht missbrauchen, um einfach nur um sich selber zu drehen. Ja? Und um die Frage zu stellen, wie komme ich fort, wie kann ich das nutzen, was ist mein nächster Schritt, wie hilft das meinem Prestige hier zu sein. Tolle Stimmung, aber man kann es auch so verstehen. Aber dann kam ich eben in diese Kapelle hinein und interessanterweise gibt es da auf dem Campus in ganz vielen großen Einrichtungen wirklich schöne und auch benutzte Kapellen. Und das war also nun am Ende dieser Woche, in der ich überschüttet worden bin, mit dieser Perspektive auf mich selbst zu schauen und für mich selbst zu planen. Und dort in dieser kleinen, ruhigen Kapelle stand ein Kreuz auf dem Altar, das ganz schlicht gestaltet war, glatt, simpel, es hatte keine besonderen Features, außer eins. Nämlich die Enden dieses Kreuzes waren zugespitzt wie Pfeile, die vom Zentrum des Kreuzes weggezeigt haben. Die eben wie vom Zentrum des Kreuzes ausgegangen sind. Wie gesagt, ich hatte gerade eine ganze Woche damit verbracht, mit allen Pfeilen auf mich zu zeigen. Ja? Fokus auf mich, nach allem zu greifen, was man mir so anbietet, was ich für mich und mein Lernen und meinen Kurs und meine Zukunft gebrauchen kann. Aber dann komme ich eben in diese Kapelle und werde an den erinnert, auch überraschend, ausgerechnet da, komme in die Kapelle, sehe das Kreuz, werde an den erinnert, der kam, um genau andersherum zu sein und zu agieren, nämlich um zu geben, ja, und fließen zu lassen, zur Welt hin, von sich aus, loszulassen für andere, Reichtum zu verschenken, anstatt festzuhalten, der, von dem die Pfeile wegzeigen, statt andersherum. Und diese völlige Andersartigkeit, dieses 180 Grad Gegensätzliche, diese Selbstlosigkeit im Zentrum von ihm, ja, die nun mich gerade erreicht an diesem Ort, in dieser Umgebung, die hat mich berührt und die hat mich bewegt. Und ich wusste, das ist so ein Moment, wo ich etwas von ihm erlebe, wo ich ein Stück Mark und Fett bekomme für meine Seele, was mir wieder zeigt, was eigentlich sättigt. Solche Momente sind Wegzehrung auf dem Weg der Suche. Solche Momente sind nicht wirklich haben oder final ankommen, denn sie sind oft ja auch recht kurz und klein, gehen schnell auch wieder vorbei, aber sie sind wie ein Powerbar, wie eine Stulle, die man dringend braucht, die einem auf der Suche ermutigen und erfüllen. Und die Einladung ist, öffnen wir uns doch für solche Momente, für solche Erfahrungen entlang des Weges auf unserer Suche nach Gott. Machen wir uns auf dafür. Komme ich noch zu meinem letzten Punkt, nämlich suchender Glaube in der Praxis. Die Frage ist, okay, aber wie kommen wir in diesen suchenden Modus hinein? Ja, wie wird das von einem Bild, was uns für Glauben gegeben wird, auch zu suchendem Glauben, den wir selbst umsetzen? Und ich denke, das Wichtigste, worauf uns diese Texte dabei hinweisen, ist, die Suche nach Gott ist eine aktive Angelegenheit, hat etwas mit Aktion zu tun. Denn aus beiden dieser Texte springt uns ganz viel Aktivität entgegen. In dem Psalm geht es um das Ausschauhalten im Heiligtum. Da schwingt mit, dass David an einen bestimmten Ort gegangen ist. Und überhaupt, dass wir den Psalm haben, zeigt, dass David ihn gebetet hat, aufgeschrieben hat, wahrscheinlich dann immer wieder gebetet hat. Auch das Zeugnis von Aktion. Und für Abraham geht dieses Aktivsein in der Suche natürlich sogar fast noch mehr, denn er ist als Teil seiner Suche nach Gott eben aufgebrochen, losgezogen, umgezogen. All das sind starke Hinweise darauf, dass Gott zu suchen etwas mit eigener Aktivität zu tun hat. Mit einem selbst aktiv werden, gedanklich, aber auch körperlich. Aber wie geht das? Was sind passende Aktionen für den suchenden Glauben? Und hier sind noch ein paar praktische Ideen, die aus unseren zwei Texten abgeleitet sind. Der erste Hinweis ist aussprechen. Im Gebet aussprechen und benennen, dass du nach Gott suchst. Das ist ja genau das, was David hier macht. Er sagt es, er spricht es aus. Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Ich suche dich wirklich. Er bekennt das sozusagen vor Gott und vor sich selbst. Seit Jahren glaube ich schon, aber hier bin ich als der, der sucht, der dich sucht neu. Spricht seine Suche aus. Und mich hat es in der Vorbereitung fasziniert, zu sehen, wie unsere beiden Texte genau durch diese Aktion des Bekennens eingerahmt sind. Ich hatte die Texte schon lange ausgesucht, abgeschickt ins Programmheft. Und dann gestern Nachmittag habe ich die so angeschaut und habe diesen Punkt hier geschrieben und habe das gesehen. Ist das nicht interessant, dass der Psalm anfängt mit diesem Bekenntnis Davids und dann der letzte Vers im Hebräerbrief, da steht nun ausdrücklich, sie alle haben bekannt. Sie alle haben bekannt und letzten Endes, dass sie Suchende sind und bleiben. Ja, bis zum Schluss geistlich Fremde, umherziehende Gäste. Also da scheint wirklich etwas drinne zu sein an dieser Aktivität des Bekennens, einfach weil ich es dadurch bewusst ausspreche, weil ich es sage, weil ich es auch mir selbst eingestehe, dass ich nicht in meiner Lethargie verhafte, sondern dass ich sage, nein, ich bin jetzt wieder Suchender, ich bin Suchender, ich suche dich. Keiner, der schon alles wüsste oder hätte, keiner, der sich einfangen lässt von seinen Frustrationen der Vergangenheit, sondern der hinaustritt, losgeht, sich neu auf die Suche macht. Einen zweiten praktischen Hinweis, den wir bekommen, ist eben dieses ins Heiligtum gehen. Psalm 63, Vers 3, ich halte Ausschuss nach dir im Heiligtum. Das hat sich bei David sicherlich auf die Vorform des Tempels bezogen, wahrscheinlich auf dieses Zeltheiligtum, vielleicht auch auf andere heilige Orte in Israel. Die Frage, die sich lohnt für uns zu stellen in Übertragung ist, was sind für uns heilige Orte, an denen wir Gott suchen und auch finden können? Und weil das sehr individuell ist, vielleicht noch besser gefragt, was sind Orte, wo du Gott schon einmal erahnt und gefunden hast und deswegen Grund hast, dort auch wieder nach ihm Ausschau zu halten? Ist es der wöchentliche Gottesdienst oder dein Gebetsort, wo du schon immer mal zur Ruhe gekommen bist? Oder ein Ort aus der Vergangenheit, ein bestimmter Spaziergang, ein bestimmtes Buch? Frage ist, wird es sich nicht lohnen, da mal wieder hinzugehen? Dort mal wieder aufzuschlagen. Auch das ist eine mögliche Aktivität der Suche nach Gott. Und schließlich, für Abraham und Sarah, für die Jünger und viele andere, hat der Aufbruch in die Suche nach Gottes Nähe immer bedeutet, die alten bisherigen Sicherheiten hinter sich zu lassen. Die alten selbstgebauten Erlösungsprojekte hinter sich zu lassen. Zumindest sich etwas zu distanzieren von den alten Sicherheiten und Lebensquellen und eben nach der neuen zu suchen. Deswegen gehört zu dieser Suche auch, wenigstens grob zu wissen, was deine alten Erlöser sozusagen sind, dein altes sicheres Land, dem du alles hast sozusagen an Sicherheit, und sie mit Gott durchzusprechen. Auch das ist ein praktischer Aspekt von der im Suchen, am Suchen bleibenden Glaubenserfahrung. Sicherlich, anders bei Abraham und anders als bei den Jüngern, geht es bei uns nicht darum, unseren Job ganz aufzugeben, unsere Häuser zu verkaufen oder unsere Familie einfach so zu verlassen. wie das die Väter des Glaubens getan haben. Aber die Frage ist, was ist unser Äquivalent davon? Ja, was machen wir aus diesen alten Sicherheiten, wenn wir sie schon nicht ganz aufgeben sollen? Was ist unsere Umsetzung von diesem Glaubensbeispiel Abrahams? Und ich glaube, die Minimalaktion ist dann, die alten Sicherheiten mit Gott durchzusprechen und sie in diesem Gespräch an den richtigen Fleck zu rücken. Ja, vielleicht etwa so, indem ich Gott sage, Gott, bisher versuche ich eigentlich, ehrlich gesagt, schon als erstes durch mein Geld und meine Familie und mein Können mich zu retten. Und ich kenne auch gut diesen Gedanken, wenn ich nur X, Y, Z richtig gut hinbekomme, dann ist eigentlich alles klar. Ja, du weißt davon. Aber hilf mir, das ins richtige Verhältnis zu setzen und in dir meine Fülle zu suchen und nach dir zu suchen im Alltag. Irgendwie so. Auf jeden Fall steckt im Glauben als Suchen auch immer eine Aktion drin, eine Haltung drin, die mich von meinen alten Sicherheiten etwas löst. Und das ist eben meistens Geld und Familie und Beziehungen. Mich davon etwas zu distanzieren, etwas mehr in die Unsicherheit in uns nicht haben, hineinzutreten. Denn genau diese Unsicherheit bringt uns Abraham als einen entscheidenden Teil des Glaubens bei. Genau diese Unsicherheit, dieses Fremdsein, dieses Nichtwissen, wohin es geht, genau das war für Abraham und die Jünger Kernerfahrung. Nicht Sicherheit zu finden in der Unsicherheit des Lebens, das ist ein bisschen die weichgespülte Version davon, sondern in der Unsicherheit zu leben. Ein Stück Unsicherheit zu suchen, anzunehmen, einzugestehen mit Gott. Und das ist schon ganz schön hartnäckig, ganz schön intensiv und ganz schön herausführend und nicht Wohlfühlglauben, sondern das ist auch mal unangenehm, aber erfüllend zugleich. Das braucht Mut und Vertrauen, aber das ist der richtige Ort für uns. Denn das ist der Ort, wo man Erfahrungen mit Gott entlang des Weges macht. Also wie wäre es, wenn dein zweites Halbjahr mit einer neuen Suche beginnen würde? Also mit einem neuen Commitment, Gott zu suchen. Ja, das alte geistliche Land, in dem du aus der Sommerpause herkommst, hinter dir zu lassen und für ein neues aufzubrechen. Eine Person, die für sich bekennt, ich bin noch nicht angekommen, ich habe höchstens einen Anfangsverdacht, aber ich bin am Suchen. Wie wäre das? Das ist eigentlich das Natürlichste des Glaubens. Das ist nicht der Kindertisch des Glaubens, das ist nicht die Krücke des Glaubens, sondern das ist Glaubens. Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Wenn jetzt gleich das Musikstück kommt und dann auch wir beim Abendmahl Zeit haben, mach doch mal vielleicht diese erste Aktion der Suche, dass du eben Gott wirklich bekennst und ihm bewusst sagst, Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Ich suche nach dir. Amen.